Radio 1.
Ich finde ja, es war ziemlich viel Plastik in den Medien diese Woche. Finden Sie nicht auch? Also ich habe mich jedenfalls bestens informiert gefühlt, wenn man ein bisschen zugehört hat, auf allen Kanälen anlässlich des UN-Gipfels gegen Plastikmüll in Genf. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Nanoplastikartikel selbst im Blut und im Hirn zu finden sein können, wo sie nun wirklich nicht hingehören. Noch weiß man nicht zu 100%, was die da alles anrichten könnten. Aber wie die da hinkommen, das belegt nun eine Studie aus Frankreich, die eine Forschergruppe zusammen mit der Naturschutzorganisation WWF an die 170 Staaten geschickt hat, die in Genf verhandeln. Einer der Autoren ist der Hydrologe, Professor Dr. Stefan Krause von der englischen University of Birmingham. Herr Krause, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie forschen an Dingen, die man mit dem bloßen Auge nicht mehr sehen kann, richtig?
Das ist richtig. Die Mikroplastikpartikel, zu denen wir forschen, haben eine Größe von 5 Millimetern. Die sieht man noch mit einem Auge bis so in die Submillimeter-Skala, aber dann, wenn es in die richtige Mikroplastik geht, dann sind die bis zu einem Tausendstel eines Millimeters groß oder als Nanoplastik dann noch kleiner, bis zu einem Millionstel eines Millimeters. Das sehen Sie ja mit bloßem Auge nicht mehr.
Welche Wege findet denn Mikroplastik in den menschlichen Körper?
Wir nehmen Mikroplastik eigentlich die ganze Zeit über unterschiedliche Wege auf. Auf der einen Seite mit unserer Nahrung, das ist sowohl die Festnahrung, dadurch, dass sich Mikroplastik da drin befinden, dass sie sich da dran behaftet finden durch Verpackungsmaterialien, durch das Wasser, was wir trinken und generell Getränke, die wir zu uns nehmen. Und wie die Studie, auf die Sie da gerade auch hingewiesen gezeigt hat, zunehmend gibt es auch Evidenz dafür, wie viel Mikroplastik wir einatmen und die wir dann entweder in die Lungen aufnehmen oder die wir auch immer wieder verschlucken zusammen mit dem Schleim und die dann auch in unserem Verdauungssystem landet. Also die Einatmung führt dazu, dass das Mikroplastik sowohl in die Lungen als auch ins Verdauungssystem landet. Und es gibt auch Aufnahme durch die Haut, im Wesentlichen durch Cremes, die aufgetragen werden, Sprays und so weiter.
Oh. Nun hat ja unser Gehirn zum Glück diesen sehr, sehr starken Filter, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die schützt das Hirn vor Krankheitserregern und Giften. Eigentlich müsste sie uns doch auch vor Plastik schützen, oder?
Und das tut sie auch, allerdings nur bis zu einer gewissen Größe. Und da gibt es mittlerweile zunehmende Evidenz, dass die Blut-Hirn-Schranke beim Menschen in der Lage ist, uns vor Plastikpartikeln bis zu 10 Mikrometer herunter zu schützen. Allerdings, wenn es dann kleiner wird als 10 Mikrometer, also sind wir immer noch im Mikrobereich, noch nicht mal im Nanobereich, dann ist sie nicht mehr so effizient, uns zu schützen. Und gerade wenn es Vorerkrankungen gibt und zum Beispiel gerade entzündliche Prozesse die Aufnahme von Mikronanoplastik schon verstärkt haben, dann können halt Partikel im Nanobereich oder bis zu 10 Mikrometer groß diese Blut-Hirn-Schranke durchdringen und damit werden sie dann systemisch zur Belastung. Das heißt, die können nicht nur dann in unseren Lungen- und Atemorganen oder in unseren Verdauungsorganen Schaden anrichten, sondern die können auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen beeinflussen.
Ist das nachgewiesen eigentlich? Oder also gibt es da Kausalzusammenhänge, die Wissenschaft schon nachgewiesen hat, oder sind das bisher nur Vermutungen?
Es gibt ist ein sehr breites Feld. Es gibt halt einige wenige nachgewiesene Kausalzusammenhänge, gerade von Plastikinhaltsstoffen. Also wenn wir Sorgen haben, gesundheitliche Sorgen, wenn wir von Mikroplastik reden, sind es gar nicht unbedingt die Polymere, die den Hauptmassenanteil von Plastik ausmachen, sondern häufig die Additive, die Zusatzstoffe, die diesem Plastik die gewünschten Eigenschaften geben, die sie langlebig machen, die sie weich machen, die ihnen die Farben geben, die wir brauchen, oder die sie auch steril machen. Und viele dieser mehr Zehntausenden von Inhaltsstoffen sind entweder Sachen, die unser Hormonsystem stören, die jetzt Entzündungen hervorrufen. Und da gibt es auch in der Tat durch Zelllinien, Experimente mit Zelllinien oder Tierexperimente, eindeutige Nachweise von Einflüssen. Und es gibt halt zunehmend auch Nachweis von mehr Populationsstudien, wo sich angeschaut wird, Leute mit unterschiedlichen Belastungsmengen haben die unterschiedliche Erscheinungsbilder für unterschiedliche Krankheiten.
Nun ist ja unser Körper, wenn wir gesund sind, eigentlich eine gut funktionierende Maschine, die alle Fremdstoffe, alles, was wir nicht brauchen, auch wieder ausscheidet. Wie ist das hier, wenn das Plastik es hineinschafft in unser Gehirn und in unsere Lungen, findet es auch den Weg von alleine wieder heraus, wenn wenn man einen Menschen, weiß ich, ein Jahr lang in ein steriles Sauerstoffzelt sperren würde?
Würde der wieder frei sein von. Also sagen wir mal so, die größeren Partikel, die wir zum Beispiel über die Nahrung aufnehmen, die im Verdauungstrakt eingelagert werden, davon wird sehr viel wieder ausgeschieden. Einiges von dem, was wir einatmen, husten wir auch wieder ab, atmen wir auch wieder aus. Mhm. Aber gerade die sehr kleinen Partikel, wenn die dann halt die Blut-Hirn-Schranke durchdrungen haben, dann eigentlich gibt es keinen Weg mehr raus für die aus dem Körper. Die bauen sich dann sehr langsam ab. Das hängt sehr stark davon ab, wo die angelagert sind, wie die Umweltverhältnisse im Körper sind, in denen sie sich sehr, sehr, sehr langsam abbauen und in denen sie auch sehr langsam weitere ihrer plastikassoziierten Inhaltsstoffe, dann chemischen Inhaltsstoffe freisetzen können. Aber ja, die kommen eigentlich nicht mehr raus.
Also, wenn wir davon ausgehen, dass mittlerweile überall Plastik drin ist, in der Luft sowieso, aber auch im Trinkwasser, haben wir dann im Prinzip den Kampf gegen Mikroplastik bereits verloren?
Nein, denke ich, haben wir nicht. Auf der einen Seite, wenn wir mit dem guten alten Paracelsus gehen, dann macht ja die Menge oder die Konzentration das Gift. Das heißt, es macht schon noch sehr viel aus, dafür zu sorgen, dass wir heute und auch in Zukunft unsere Belastung verringern. Und natürlich auch, wir reden über sehr, sehr langlebige Partikel hier, die ja wirklich über Generationen nicht abgebaut werden. Und da haben wir natürlich auch eine Intergenerationsverantwortung für die nachfolgende Generation, deren Belastung und Exponierung zu verringern. Und genau darum geht es jetzt ja in dem UN-Treaty, der da diskutiert wird in Genf, auf den Sie auch angesprochen haben. Es handelt sich da um wirklich globale Supply Chains, wenn es um Plastikproduktion geht und die müssen halt besser kontrolliert werden, als sie bis jetzt getan werden.
Zur Plastic Convention in Genf, Professor Dr. Stefan Krause von der englischen Universität Birmingham, wo er als Hydrologe arbeitet. Herr Krause, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis
auf Radio 1.
Danke Ihnen. Jo, Ihnen auch.